NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juni 1892. Der Geburtstag der amerikanischen Schriftstellerin Pearl S. Buck.
Nebel lag über dem Teich unter den Trauerweiden. Eine leichte Wolke, durch die das Wasser silbergrau schimmerte. Vor diesem Hintergrund stand ein großer weißer Reiher auf einem Bein. Jahrhundertelang haben chinesische Künstler diese Szene gemalt und hier war sie nun vor meinen Augen, auf einem Stück Land, das so amerikanisch wie nur möglich war.
Sie konnte nicht anders, die Schriftstellerin Pearl S. Buck, sie musste vergleichen. Sie war zwar Amerikanerin, aber in China aufgewachsen. Und wo sie auch lebte, in den Vereinigten Staaten oder im sogenannten Reich der Mitte, immer legten sich die Erinnerungen an das jeweils andere Land über das, was sie gerade sah.
Geografisch gesehen liegen meine Welten auf entgegengesetzten Seiten des Erdballs und werden für mich nur durch die Jahre meines Lebens verbunden.
Und so schimmerten eben hinter dem Morgennebel auf ihrer Farm in Pennsylvania die zarten Konturen chinesischer Tuschezeichnungen auf und hinter den üppigen grünen Weiden ringsum das staubige Land der chinesischen Bauern, von dem sie in Romanen wie Ostwind, Westwind oder Die gute Erde erzählt hatte. Pearl S. Buck war und blieb das Produkt zweier Welten. Pearl S. Buck wurde im amerikanischen Virginia geboren, am 26. Juni 1892, heute vor 125 Jahren. Ihre Eltern Absalom und Caroline Seidenstricker lebten eigentlich als presbyterianische Missionare im östlichen China, in der Nähe der großen Hafenstadt Nanking. Die Münchner Übersetzerin Britta Mümmler, die sich mit dem Werk der Schriftstellerin beschäftigt hat.
Es war so, dass diese Missionare, auch gerade die Missionare, die sehr lange in China geblieben sind, immer wieder die Gelegenheit bekamen, für ein sogenanntes Sabbatical oder auch mal für ein halbes Jahr nach Amerika zurückzukehren. Einfach auch, um dort ihre Familienstrukturen aufrechtzuerhalten oder auch um sich weiterzubilden oder dergleichen. Und in diesem Zeitraum, den haben sie genutzt. Die Mutter war schon schwanger, um das Kind dort zur Welt zu bringen.
Missionare wie die Seidenstrickers predigten nicht nur das Christentum, sondern auch die angebliche Überlegenheit der westlichen Zivilisation durch ihre Lebensweise, ihre strenge Arbeitsmoral. Eine feste Glaubensburg, also inmitten eines farbigen, quirligen, ganz anderen Chinas. Pearl lebte von Anfang an in zwei Welten.
In der kleinen, weißen, äußerst sauberen presbyterianisch-amerikanischen meiner Eltern und der großen, freundlichen, nicht gar so sauberen chinesischen. Wenn ich in der chinesischen Welt war, war ich Chinesin. Ich sprach Chinesisch und benahm mich wie eine Chinesin. Ich aß wie die Chinesen und teilte ihre Gedanken und Gefühle.
Sie hat draußen mit den Kindern den örtlichen Dialekt gesprochen und ihre Mutter hat sie in Englisch unterrichtet. Diese zwei Welten haben aber immer nebeneinander existiert. Obwohl die Familie in einer gewissen Weise aufgeschlossen war für die Zeit, war sie nicht so aufgeschlossen, dass man es vermischt hat.
Das kleine fremde Mädchen mit der hellen Haut, den blonden Haaren und den blauen Augen wurde von den Chinesen behandelt wie eins der eigenen Kinder, getröstet bei Kummer, mit Süßigkeiten vollgestopft, mitgefüttert bei den Mahlzeiten von Dienern und Freunden.
Sie hat natürlich diese chinesische Welt als eine sehr viel lebendigere erlebt, also weil es auch Kinder waren und weil man da das bäuerliche Leben auf dem Lande hatte und als sehr bunt und ja auch schmutzig, wie sie sagt, aber nichtsdestotrotz liebevoll.
Während die weiße Welt ihr dagegen immer suspekter wurde.
Diese Missionare waren dort, um ihr eigenes religiöses Bedürfnis zu befriedigen.
Auch der christlich-fundamentalistische Vater mit seiner eifernden Glaubensstrenge, seiner Gefühlskälte und den starren Normen, ein Unglück auch für seine warmherzige, literaturliebende Frau.
Jedes Mal, wenn mein Vater seine Lehre verkündete, hatte ich ein unbehagliches Gefühl und dachte mir, wenn er doch nur still wäre und lieber vorlebte, was er predigte.
China dagegen erlebte Pearl als friedlich, menschenfreundlich und konfuzianisch gelassen. Sie störte sich nicht an Schmutz, Armut, Krankheiten, selbst nicht an den Leprakranken oder toten Kindern am Straßenrand.
Es ist besser, wenn man früh die unvermeidlichen Tiefen des Lebens kennenlernt, denn dann nehmen Leiden und Tod ihren richtigen Platz ein und man fürchtet sich nicht.
Furcht, Leid und Tod kamen dann später, in der langen Nacht der Revolution. Der Umsturz begann 1900 mit dem Boxeraufstand gegen den westlichen und japanischen Imperialismus. Von den Kolonialmächten zwar blutig niedergeschlagen, aber in China gärte es weiter, geschürt durch die Arroganz
von Missionaren, Händlern, Diplomaten und vielen anderen Weißen, die sich bewusst oder unbewusst als überlegen betrachteten, sodass sich seit mehr als einem Jahrhundert in den Herzen der Chinesen eine schwelende Wut ansammelte.
1912 endete die Herrschaft des letzten Kaisers, 1925 ging die politische Macht an Chiang Kai-shek über, 1927 begann der eigentliche chinesische Bürgerkrieg, mit bitteren Folgen auch für die Seidenstrickers, weil, so Britta Mümmler,
nun wirklich der Gegenschlag stattfindet, dass die Weißen nicht mehr länger toleriert werden mit ihrem Anspruch, den Chinesen zu sagen, wie ein richtiges, gutes Leben zu führen sei, sondern dass man tatsächlich die Weißen per se und auch tatsächlich so eine Familie wie Buck, die lange dort gelebt hat, auch diese werden angegriffen. Es wird kein Unterschied mehr gemacht, was sie sehr schockiert übrigens.
Pearl lehrte damals als Dozentin an der Universität von Nanking. Von 1912 bis 14 hatte sie in Amerika englische Literatur studiert und war nur nach China zurückgekehrt, weil die Mutter schwer erkrankte. Sie verabscheute die Presbyterian Society, musste aber Geld verdienen. 1917 mit 25 heiratete sie darum auch John Lossing Buck, Agrarexperte in dieser Missionsgesellschaft.
Wenn im Leben eines gesunden, normalen Menschen die Zeit kommt, ist eine Heirat mit der am ehesten in Betracht kommenden, in erreichbarer Nähe befindlichen Person nachgerade unvermeidlich.
Die Ehe wurde nicht glücklich. Perlis Buck, so nannte sich Pearl Seidenstricker nun, bekam 1920 eine Tochter, die geistig behindert war, ihre immerwährende Sorge. Hinzu kamen die Kriegswirren, Bedrohungen, Todesangst, Flucht nach Shanghai und nach Japan, doch immer wieder auch die Rückkehr in das vertraute Nanking.
Als sie dort dann lebt und eben arbeitet, hat sie auch weiterhin chinesische Freunde. Sie verkehrt mit chinesischen Intellektuellen, die sich so um diese Universität herum gruppieren. Man sagt ihr teilweise Affären nach.
Und so waren es auch chinesische Schriftstellerfreunde, die Pearl S. Buck ermunterten, endlich ernst zu nehmen, was sie bisher nur nebenbei tat: Schreiben.
Sie sagte ja zu dem Zeitpunkt, wenn sie denkt, was sie schreiben möchte, sind es zunächst chinesische Sätze und die überträgt sie dann ins Englische, wenn sie schreibt. Also so tief war sie verstrickt ins Chinesische als eine Kultur, in der sie einfach gelebt hat.
Ostwind, Westwind hieß ihr erster Roman. Der Konflikt zwischen einer jungen, traditionell erzogenen Chinesin und ihrem Mann, der seit seinem Medizinstudium in Amerika für die westliche Lebensart entbrannt ist.
Ich bin Tochter eines alten chinesischen Hauses mit alten Sitten, alter Einrichtung, alten, wohlerprobten Beziehungen, sicher, gesichert. Ich weiß, wie man da leben kann. Dann dachte ich an meinen Mann, der jetzt in dem fremdländischen Haus allein bei Tisch saß, seine westlichen Kleider trug und ganz und gar aussah wie ein Fremder. Wie vermochte ich, mich in sein Leben einzugliedern?
Ein Entwicklungsprozess führt die beiden Eheleute zusammen. Ost und West können voneinander lernen. Ostwind, Westwind erschien 1929 in New York, sehr erfolgreich. Ihr Verleger Richard J. Walsh brachte 1931 denn auch den zweiten Roman heraus, Die gute Erde, eine Hommage an die bäuerliche Gesellschaft des vorrevolutionären China.
Fett und dunkel lag die Erde da und fiel in losen Schollen auseinander unter ihrem Spatenstich. Zuweilen stießen sie auf ein Stück Ziegel oder vermodertes Holz. Zu irgendeiner Zeit waren die Körper von Männern und Frauen hier begraben worden. Häuser hatten hier gestanden, waren zerfallen und wieder zur Erde geworden. So würde auch ihr Haus einmal wieder zur Erde werden, ihr Haus und ihre Körper.
Innerhalb kurzer Zeit wurde Die gute Erde millionenfach verkauft, in dutzende Sprachen übersetzt, erhielt den Pulitzer-Preis, der absolute Bestseller der Jahre 1931-32. Doch nicht nur dieser Erfolg veränderte ihr ganzes Leben. 40 Jahre lang hatte Perlis Buck in China verbracht. Nun ließen die Revolutionswirren ihr keine Wahl mehr. Sie musste das Land verlassen. Chinesen, sagte sie später, sind als Freunde wunderbar. Und als Feinde schrecklich.
They're marvelous friends and frightful enemies.
Jetzt wurde sie wirklich Amerikanerin, ließ sich scheiden und heiratete 1935 ihren Verleger Richard J. Walsh. Schon vorher hatte sie auch mit der Presbyterian Society gebrochen. Bei einem Ladies' Lunch in New York hielt sie einen Vortrag, in dem sie mit der Missionarspraxis abrechnete, ihrer Arroganz, ihrer Mitleidslosigkeit, ihrem Desinteresse an fremden Menschen und Kulturen.
Sie vermisst die Kommunikation, also die Auseinandersetzung. Aber die findet überhaupt nicht statt, weil der Westen eben mit einer Haltung hinkommt. Wir erzählen euch, wie man richtig lebt, wie man gesünder lebt, wie man sauberer lebt, wie man pünktlich ist. All diese Sekundärtugenden.
Den nächsten Triumph hatte niemand erwartet. Am wenigsten Perlis Buck selbst. 1938 erhielt sie den Literaturnobelpreis. Für ihre Werke,
die den Weg ebnen für menschliches Mitgefühl über alle Rassengrenzen hinweg und für Studien menschlicher Ideale in kunstvollen und lebendigen Porträts.
Die Ehrung war heiß umstritten. Perlis Buck sei zu jung, als Schriftstellerin viel zu schlecht und überhaupt eine Frau. Ruhm also, aber auch Neid und vielleicht sogar berechtigte Kritik, denn keines ihrer insgesamt über 80 Bücher erreichte später die Qualität der ersten. Vielleicht, weil sie ihre Energie noch auf so viele andere Projekte verteilte. Sie wurde nämlich eine der großen humanitären Helferinnen ihrer Zeit. Bücher und Nobelpreis hatten Perlis Buck reich gemacht. Sie kaufte mit ihrem Mann eine Farm in Pennsylvania in der Nähe des Heims, in dem ihre Tochter lebte. Green Hill Farm wurde der neue Lebensmittelpunkt, wo die vielen Adoptivkinder aufwuchsen. Im Laufe ihres Lebens waren es insgesamt 9 und wo sie mit ihren verschiedenen Rollen jonglierte.
Sie hat sich deswegen als Mutter und als gute Hausfrau und auch als gute Ehefrau stilisiert und hat aber gleichzeitig auch ein Bewusstsein dafür, dass ihr, wenn sie ein Mann gewesen wäre, alles leichter gefallen wäre. Also sie hat einen Blick dafür, dass sie als Frau in ihrer Gesellschaft ein bestimmtes Rollenbild erfüllen soll, ist bereit, das auch bis zum gewissen Grad zu tun, aber gleichzeitig führt sie im Grunde ihr eigenes Leben.
Mit ihrem Schreiben und mit ihren Stiftungen, deren berühmteste das Welcome House war, eine Institution für die Adoption von Mischlingen. Denn Kinder von amerikanischen Vätern und asiatischen Müttern waren Ausgestoßene in ihren Herkunftsländern.
As an American, I can't bear.
Sie haben keine Chance. Denn in Asien gehören die Kinder zum Vater, nicht zur Mutter.
Perlis Buck, hochgewachsen, noch im Alter schön, mit schneeweißem Haar, immer elegant, Schmuck, Perlen, Hut, wurde eine Institution. Sie trat für die Gleichberechtigung ein, der Frauen und der Rassen, auch in Amerika, schrieb leidenschaftlich gegen eine ignorante Außenpolitik, die nichts, aber auch gar nichts von Asien begriffen hatte.
I think communism is changing.
Der Kommunismus ändert sich,
sagte sie.
Man muss sich Freunde schaffen, nicht Feinde.
Aber auf die Dauer wurde sie wohl lästig. Und weil auch die Qualität ihrer Bücher nachließ, stempelte man sie allmählich als nur geschäftige Wichtigtuerin ab. Zu ihrem Tod 1973 gab es noch eine Menge Nachrufe, doch seitdem herrscht Stille. Was schade ist, denn ihre Bücher, einfach im Stil, aber voller wunderbarer Geschichten, erzählen von einem China, das es nicht mehr gibt, weggefegt durch Revolution und Kapitalismus. Und von Themen, die aktueller sind denn je, meint ihre Übersetzerin Britta Mümmler.
Die Auseinandersetzung zwischen China und dem Westen einerseits, zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem eigenen und dem Fremden, Toleranz, Intoleranz, also all diese Themen und Themen der Gleichberechtigung, Asiaten und Nicht-Asiaten, als auch Mann und Frau.
Die Welten, in denen ich gelebt habe, haben mich zu einem streitbaren Menschen gemacht, weil ich unausweichlich aus Erfahrung und Veranlagung auch die Kehrseite jedes Menschen sehe. Ob er gut oder böse ist, er hat immer noch eine andere Seite. Die Gabe, beide zu verstehen, ist eine unerschöpfliche Quelle des Interesses, der Belustigung, der Liebe und des Lebens.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Perlis Buck, die heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.